redet, ist nicht tot.
Ausgabe der Weinflaschen für den Monat Februar 2019 mit Christoph Raffelt
und Holger Klein.
Guten Abend.
Guten Abend.
Also an unsere Live-Hörenden.
Sowieso. Natürlich, natürlich.
Hörende klingt so scheiße. Das ist einer der bescheuertsten, wie nennt man das denn? Geschlechterneutralitätsdingsen Hörenden. Das klingt so, als würden, weißt du, wir unterscheiden zwischen den Hörenden und den Tauben. Hallo Hörerschaft. So.
Ah, ja.
Ah. Thema heute. Gardasee 2. Womit fangen wir denn an zu trinken, bevor der Chat sich wieder beschwert?
Ja, mit Lugana ist, verdammt, das ist der Wein in der Schraubflasche.
Danke. Ja, weil ich habe wieder alle Weine Manschetten drum, weil ich vor einer halben Stunde erst heimgekommen bin und es nicht geschafft habe, den vorher in den Kühlschrank zu stellen.
Ja. Hast du irgendwie einen Dekanter parat irgendwo, zufälligerweise?
Nee, gerade nicht.
Kommst du noch an einen ran?
Nee. Ja, doch. Warte mal. Da steht einer im Regal, aber der ist wahrscheinlich voll eingestaubt. Ich kümmere mich mal, ich setze hier mal eine Schnittmarke. Wie geht denn das überhaupt? So eine Schnittmarke und dann laufe ich einfach mal rum. Ist ja live, macht ja nichts. Ja, bis später. Ja,
genau, ist so spontan. Wobei spontan, genau, spontan sind eher der zweite und der dritte Wein. Der erste Wein ist eher so klassisch. Tschüss. Der erste Wein ist Familia Olivini Lugana. Und Lugana ist ja Gardasee, aber sozusagen auf der eigentlich auf der Seite, die nicht zum Veneto gehört. Wobei es auch sein kann, dass kleine Teile von Lugana noch zum Veneto gehören. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Auf jeden Fall ist es halt Gardasee und hat so 1500 Hektar, zumindest in der Lombardei. Das ist eigentlich die Ecke, wo das Lugana-Gebiet ist. Und Lugana ist ja so ein bisschen das, was der Grauburgunder in Deutschland ist. Das ist der Lugana für den Rest von Deutschland, während Lugana sozusagen der Grauburgunder für die Münchner ist. Ich erkläre gerade, dass der Lugana ja der Grauburgunder für die Münchner ist. Also ja, für den Rest von Deutschland trinkt man ja Grauburgunder im Allgemeinen.
Ja.
Und in München trinkt man halt Lugana, ne? Weil man ja so italienaffin ist.
Ach Gott.
Und auch mal schnell rüberfahren kann, um sich seine Kartons Lugana zu kaufen. Und ich habe den Verdacht, dass bei Lugana das so ist wie früher beim Prosecco.
Was soll ich denn überhaupt in den Dekanter schütten?
Ja, den Chia Otto heißt er, also den Chiaretto, das ist der Villa Calicantus. Ich würde es auch allen anderen empfehlen, den zu dekantieren oder zu karaffieren, besser gesagt.
Hast du vorher nicht gesagt, ne?
Nee, wusste ich auch nicht. Ich habe den vorhin aufgemacht.
Der Rosé ist das, ja?
Genau, und der ist so reduktiv ausgebaut, dass der ordentlich stinkt am Anfang. Okay. Und wer das nicht haben möchte, also ich finde es auch nett, aber krass, wer das nicht haben möchte, der sollte einfach mal dekantieren. Aber daran merkt man schon, dass wir jetzt andere Weine haben als in der letzten Sendung. Ein bisschen krassere, zumindest die letzten beiden. Der erste ist halt Lugana in ganz gut oder gut. Ich habe ihn noch gar nicht probiert, aber zumindest mit dem Versuch, ein bisschen was Besonderes draus zu machen. Im Großen und Ganzen ist Lugana eben sehr populär. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen der Prosecco dieses Jahrzehnts, weil ich den Verdacht habe, dass viel, viel mehr Lugana im Markt ist, als auf diesen 1500 Hektar da in Brescia, in der Lombardei überhaupt entstehen können.
Für die ganzen Münchner, meinst du?
Ja, unter anderem ist ja nicht nur München, aber vor allem München. Ja, nee, Lugana ist schon insgesamt eben sehr populär, auch, ich glaube, auch in England oder wo auch immer. Ich weiß zumindest, vor ein paar Jahren war es in England noch sehr populär, Lugana zu trinken. Also in den Weinbars in London, in denen halt nicht so alternatives Zeugs getrunken wird. Da wird ja auch gerne Prosecco getrunken mittlerweile. Ja, und wahrscheinlich macht man das eben, indem man einfach den Trebbiano, der da wächst, Trebbiano wächst ja auch noch in anderen Teilen von Italien, indem man einfach zukauft. Irgendwie.
Das heißt, Lugana wird aus Trebbiano gewonnen.
Genau. Okay. Lugana wird aus Trebbiano die Lugana gewonnen. Und nun ist es bei diesem Trebbiano so, dass es irgendwie zig Varianten Trebbiano gibt, die mehr oder weniger miteinander verwandt sind.
Mhm.
Ja, und irgendwie glaube ich halt, dass das doch, also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass unter der Hand einfach auch Trebbiano aus anderen Teilen des italienischen Stiefels auch dort verkauft wird.
Weil merkt ja eh keiner.
Ne? Ja, eben.
Ist das
ist ja eh Grauburgunder.
Aber ist das der, genau. Also es ist tatsächlich auch Grauburgunder.
Nein, Quatsch.
Also hätte ja sein können, dass das.
Nee.
So. Ich hätte vielleicht Nasenspray benutzen sollen. Ich habe immer noch Erkältung.
Eieiei.
Ich gebe die Frage weiter an den Chat. Was riechen wir denn da? Ach, gar nichts. Mutter hat den Chatroom betreten.
Ha. Mutter?
Mutter. Okay. Mutter ist auch schon wieder weg. Naja.
Ja.
So. Ich rieche recht wenig, muss ich sagen. Ist das normal? Nee, das liegt an meiner Nase, ne? Was sauret. Ja.
Genau.
Ja, ich würde fast sagen Sternfrucht, aber für Sternfrucht ist es viel zu intensiv.
Also du meinst, die Sternfrucht ist zu intensiv?
Nee, die Sternfrucht, der Wein ist zu intensiv, um eine Sternfrucht zu sein. Das ist so,
ach so.
Sternfruchtkonzentrat irgendwie. Weißt du, dieses grün, ja. Grün, gemüsig, grün, säuerlich. Mhm. So.
Mhm. Also ein bisschen mit so unreifer Mandel mit dabei. So
unreife Mandel, Ich weiß gar nicht, wie unreife Mandel riecht, aber es riecht nach Mandel, das stimmt.
Ja, mandelig. Ja, so ein bisschen gelber Apfel ist da mit drin, finde ich. So ein bisschen Kernobst, aber eher in Gelb als in Grün, finde ich. Mhm. Ist nicht so knackig, die Note.
Ich habe es mal wieder geschafft, mir den Wein übers Hemd zu schütten. Also, das ist echt unglaublich, ey.
Bisschen parfümiert riecht es auch, finde ich, so ein bisschen.
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich vorhin noch eine Handcreme benutzt habe, von der ich dachte, sie würde neutral riechen, aber wird's auch nicht so.
Ist ja ein Top vorbereitet.
Ja, super, ne?
Ich riech nichts, aber die Handcreme, die riech ich.
Die Handcreme, die riech ich. Ja. Ich trinke das jetzt einfach. Pff.
Ja, genau. Ja, es ist auch, das ist halt so ein bisschen wie beim letzten Mal mit dem Chiaretto. Das sind jetzt nicht so so extrem duftige Weine, die einen irgendwie so direkt ins Gesicht springen.
Hui. Der hat aber ordentlich Dampf. Also, das ist jetzt nach der Enttäuschung der letzten Sendung. Ist das aber jetzt mal ein ganz anderer Schnack, ne?
Ja, das hat schon. Das ist schon ganz nett, würde ich sagen. Ja. Also es hat schon ordentlich. Das ist schon ordentlich saftig. Recht cremig, finde ich, am Gaumen.
Und auch schön dieses, was ich ja immer so gerne habe, diese Bitter, so dieses Bittere, ne?
Ja.
Für das ihr.
Ja, das ist hier ganz schön.
Für das ihr erfahrenen Weinleute ja bestimmt auch ein Wort habt.
Nö, bitter. Nee, hat es noch einen anderen Begriff? Ich wüsste gerade gar nicht. Nee, das hat schon durchaus so erfrischend Bitteres, ne? Ist nicht unangenehm bitter.
Na, vor allen Dingen, der macht Speichelfluss, das ist ja echt fies. Das ist ja wirklich gemein.
Ja. Nee, das ist schon, also, was mir nicht so ganz gefällt, muss ich sagen, ist so dieses, also diese Art von Cremigkeit, das ist irgendwie so weich. Mir ist der Wein zu weich.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das gefällt mir tatsächlich nicht so. Ich habe gelesen, dass die im Zweifelsfall halt auch einen biologischen Säureabbau machen, also sozusagen die Apfelsäure in Milchsäure umwandeln und das halt zulassen. Bei manchen Sorten ist es okay und bei dem hier finde ich es jetzt nicht ganz so. Also wenn es so ist, also schmeckt aber so, schmeckt tatsächlich so ein bisschen milchig, weich.
Ja, und, aber nicht so, ich finde es nicht ganz so schlimm eigentlich. Also ich merke es, aber da hatten wir schon Schlimmeres.
Ja,
also da hatten wir schon fies cremigere Sachen, die die dann auch so ein seidiges Mundgefühl hatten, weil das hat er zum Beispiel nicht.
Ja. Ja, doch. Also, kann man schon machen.
Ich find, nee, also cremig. Ich gehe da jetzt einfach mal nicht mit dir mit.
Nö,
ich weiß, was du meinst, aber ich. Genau. Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß, was du meinst, aber ich finde das irgendwie gar nicht. Ich finde, der hat was unglaublich Knackiges. Also. So cremig?
Nee. Vielleicht bin ich auch heute so cremig, weiß nicht.
Chat sagt, das ist wohl mehr ein Trinkwein statt ein Riechwein. Ich hatte sowas Richtung Terrassenwein erwartet, aber gekühlt im Sommer würde der einen schnell wegbeamen. Indeed.
Ja, der hat ja auch ordentlich Umdrehungen, also vergleichsweise, oder?
Ich muss mal gucken, ich weiß nicht, ich habe nur mal Chat drum.
13,5, 13, ja, ist okay.
Ja, 13 ist.
Ja.
Das ist der normale Riesling-Säufer nicht so gewohnt.
Ja, ja, ne? Zumindest nicht der Moseltrinker. Ja.
Schönes Weidchen.
Ja, also das finde ich jetzt auch. Das ist schon was du sehr vielen Leuten vorsetzen kannst.
Ja, absolut, absolut.
Und da sind wir dann wieder beim Grauburgunder sozusagen. Das kann man ja mit dem auch machen. Da gibt es ja auch solche und solche.
Wir sind Samstag zum Käsefondue eingeladen. Kann ich denn eigentlich auch die Reste mitbringen? Aber es ist zwar ein bisschen assi. Hey, ich habe Reste mit. Aber
ja, ich glaube, das passt. Ich glaube, dieser Wein passt tatsächlich ganz gut.
Ja, absolut.
Weil wenn ich jetzt wieder bei dieser Weichheit dieses Weines bin, dann erinnert er mich durchaus ein bisschen an Gutedel, Fondant Gutedel Chasselas durchaus. Ja.
Ich weiß, bei Gutedel muss ich halt immer lachen, tut mir leid.
Ja, ich weiß.
Ja, du warst ja mehr oder weniger dabei.
Ja. Und das passt, glaube ich, ganz mit dieser. Mit dieser weicheren Säure passt es ganz gut, glaube ich, zu Käsefondue.
Ja.
In der Tat. Das kann man, glaube ich, ganz gut machen. Ja.
Ja. Ich nur mal gucken, falls noch welcher da ist, nehme ich den tatsächlich mit. Das ist ja auch ganz, ganz nett. Und dann noch irgendwas zu ist, kann ich immer noch mal sagen.
Ja.
Was übrigens überhaupt nicht funktioniert hat, fällt mir gerade ein. Letzten Sommer. Die Reste trinken nach Ende der Live-Sendung. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Da muss ich mir noch irgendwie ein anderes Ankündigungsding sie überlegen.
Stimmt, du hattest dich irgendwo auf eine Bank gesetzt und gesagt, kommt mal vorbei, ne? Aber kam keiner.
Doch einer kam, Andreas kam, aber der konnte nichts trinken, weil der war mit dem Auto aus Wannsee da. Ja, nee, das hat irgendwie nicht funktioniert. Das müssen wir dieses Jahr, also ich bitte da mal um Vorschläge in den Kommentaren, wie wir das organisieren könnten, dass wenn wir im Sommer eine Sendung live aufnehmen und das Wetter gut genug ist, wir uns irgendwie noch schnell hier bei mir um die Ecke treffen, um die drei Pullen leer zu machen. Das wäre ja schon wichtig.
Ja, ich kann das ja mit in die Ankündigung schreiben.
Genau. So.
Ja.
Ja.
Das ist also, wie gesagt, das ist, glaube ich, im Moment der mit Abstand erfolgreichste, bekannteste Wein vom Gardasee. Also zumindest Weißwein vom Gardasee.
Im Sinne von Sorte oder im Sinne von Winzer?
Nee, im Sinne von Anbaugebiet, also Lugana. Okay. Mhm. Ja. Nee, von dem Winzer habe ich vorher noch nie gehört. Also Familia Olivini sagt mir sonst eigentlich nichts. Das habe ich jetzt einfach mal so bei der Weinhalle zusammengestellt. Eben in der Hoffnung, und normalerweise ist das ja auch so, dass die dann auch eine vernünftige Repräsentanz dieses Anbaugebietes haben und eben schreiben sie ja selber auch eben nicht diesen üblichen Lugana, der irgendwie dann doch irgendwie wieder nach Eisbonbon schmeckt und nach so extrem Früchten durch Kaltvergärung und solche Sachen. Nee, das ist schon ein ordentlicher Wein, finde ich. Und also der ist sozusagen modern gemacht, ne? Das ist irgendwie kühl vorvergoren, dann mit Reinzuchthäfen vergoren, ein bisschen länger auf der Maische gelassen, das ist schon mal ganz gut. Also sie schreiben bei 5 Grad über 12 Stunden, damit so ein bisschen Phenole und Struktur in den Wein kommen, und dann eben im Edelstahl vergoren.
Gab es zuletzt im Angebot sogar für einen 10er, ist aber vorübergehend nicht verfügbar, wie ich gerade sehe.
Bei K&U?
Weinhalle.de, ne? Ja.
Aha.
Okay. Vielleicht hat er sie einfach zurückgestellt für die Leute, die das Paket bestellen wollen oder irgendwie sowas. Kann ja sein.
Also wenn ich drauf gehe, dann gibt es den für 12 Euro einfach ganz normal zu bestellen.
Echt? Nee, bei mir ist ja witzig.
Lugana Olivini, ja?
Ja, 2016.
2016. Nee, ich habe. Ah, okay. Siehst du mal. Ja, ich bin hier auf dem 2017er und du hast auch den 2017er.
Achso, ich habe auch den 2000er. Ja, dann.
Ja.
Ja. Habe ich irgendwie, wie komme ich denn auf den 2016? Ja gut, weil ich bei Google gesucht habe, bei Google.
Ah, siehste.
Siehste? Ja, nee, jetzt ist er wieder da.
Siehste?
Ja. Und ich wollte gerade sagen, so für 10er, ey, das ist ja ein super Preis. Für 12 ist immer noch gut.
Ja.
Also für 12 würde ich ihn nehmen. Ja.
Mhm. Ja, das ist schon mal eine Ansage. Finde ich gut. Ja.
Gefällt mir. Problem ist wirklich, das ist so ein richtig asozialer Zechwein.
Ja.
Das echt nicht, also, ja.
Ja.
Erwähnte ich, dass ich wenig gegessen habe? Also es endet wahrscheinlich wieder so wie letztes Mal, wo ich am Ende dann auch wieder völlig trunken bin und versuche, die Fassung zu wahren. Womit geht's denn jetzt weiter?
Mit dem zweiten Weißwein.
Das ist
dann Filippi. Ah, ja.
Ich kann heute leider keine schönen öffnenden Geräusche machen, weil Kader nebenan sitzt und mittrinkt und der muss dich schon ein paar Gläser einschütten. Okay, einschütten.
Sie sitzt dort vor drei Gläsern.
Ja. Mhm. Drei Gläser warmen Weines.
Ja.
So.
Ja. Jetzt kommen wir so ein bisschen mehr zu dem, was ich so aus der Ecke gerne trinke.
Aha.
Farblich sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Ne? Das ist schon ziemlich dunkel. Also, was wir hier im Glas haben, ist Suave. Mhm. Und Suave ist ja irgendwie, gehört ja zu diesen Weinen, die sehr bekannt sind und die sich, wo man den Ruf des Anbaugebietes irgendwie im Laufe der Zeit komplett versaut hat.
Suave ist, weiß ich noch, also aus meiner, mehr oder weniger, aus meiner Adoleszenz, da war Suave der Wein, den man so getrunken hat, um sich ein bisschen cooler zu fühlen. Das war aber halt auch, ja, wann war denn meine Adoleszenz, ne? 25, 28 Jahre her, ja.
Ja.
Da war so Suave, konnte man durchaus kaufen. Also das haben so die coolen Kinder haben Suave gekauft im Supermarkt. Was jetzt halt, aber gut.
Ja. Witzig, ja. Mhm. Aber irgendwann ist er halt auch irgendwie so als Beipack in der Pizzabude gelandet. Ne?
Ja,
also
ja.
Noch schlimmer Frascati.
Frascati, genau, den gab es auch noch. Der, ja, stimmt.
Gab es auch noch. Suave. Ja, Frascati ist halt noch weiter unten im Latium, kurz vor Rom. Aber Suave eben auch, ne? Weil eben in riesigen Mengen, also in Tankweise sozusagen hergestellt und abgefüllt und verballert, ne? Und bis heute gibt's nur sehr wenige Erzeuger, würde ich sagen, die wirklich guten Suave produzieren.
Aber wie kommt das? Also müssten die nicht in der Lage sein, auch guten Suave zu machen, einfach so aus den Beständen, die sie so haben? Also aus verstehe schon. Also haben die verlernt, guten Suave zu machen, oder wollen die einfach nicht, weil es zu viel Arbeit?
Nö, ich glaube, die wollen nicht, es ist irgendwie zu viel Arbeit, es interessiert sie nicht und es ist vielleicht einfacher, verdientes Geld, den halt billig und in hohen Erträgen herzustellen. Anscheinend kriegen sie ihn verkauft und dann ist irgendwie auch gut. Scheint so. Also, ich kenne mich jetzt im Suave nicht so super gut aus.
Ja.
Aber ich habe so das Gefühl, dass es so ist. Ja. Und ich kenn tatsächlich nur recht wenige Weingüter, die wirklich guten Suave herstellen. Und das ist ein bisschen schade, weil das Anbaugebiet selber eigentlich wirklich hervorragende Bedingungen für sehr gute Weine hat.
Ja.
Und die beiden Rebsorten, die es da gibt, also das ist wieder dieser Trebbiano di Suave, der eben in Lugana Trebbiano di Lugana heißt und in anderen Regionen Verdicchio Bianco.
Moment, das ist immer dieselbe Traube, die wir trinken?
Jetzt in dem Fall nicht. Ich sag noch was. Also die der Trebbiano di Lugana, den gibt's halt auch in Suave, das ist ja nicht weit entfernt. Das ist aber eben, wenn man so will, eigentlich ist es das ist ein bisschen kompliziert. Er nennt sich in manchen Ecken, nennt er sich halt Trebbiano und in anderen Ecken heißt er Verdicchio. Aber in Suave heißt er eben auch Trebbiano, ist aber immer nur in Anteilen eigentlich im Suave, also in dem Suave drin. Die eigentliche Rebsorte, die für Suave steht, ist Garganega. Mhm. Und Garganega ist irgendwie eine ganz alte Rebsorte aus dem Veneto.
Hab ich nur das Gefühl oder ist das tatsächlich äußerst unübersichtlich da unten? Also ich habe das Gefühl, dass so deutsche Weinbaugebiete irgendwie übersichtlicher klingen.
Ach nö, würde ich gar nicht mal sagen.
Okay, dann habe ich bis jetzt noch nichts gesehen.
Also das, ja, das mit diesen Rebsorten ist ein bisschen unübersichtlich, ne? Weil es tatsächlich recht viele Rebsorten gibt, die sehr ähnliche Namen haben, aber gar nicht so richtig miteinander verwandt sind. Dann gibt es wieder Rebsorten, die völlig unterschiedliche Namen haben, aber miteinander verwandt sind. Und das ist vielleicht so ein bisschen schwierig. Dann gibt es eben recht viele Rebsorten, die man eigentlich gar nicht kennt, weil sie eben nur sehr, sehr selten auf den Etiketten stehen. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon. Zum Beispiel diese ganzen Rebsorten für Valpolicella und Amarone halt, ja. Ne? Rondinella, Molinara, Corvivone und so. Kennt ja kein Mensch eigentlich. Auch Garganega hast du vielleicht noch nicht gehört bisher.
Nö.
Ne, gibt's eben auch nur sehr selten als sozusagen als reinsortigen Wein. Mhm. Aber es ist eigentlich zum Beispiel eben der Hauptwein für Suave und für diverse andere Weine aus dem Veneto eben auch. Und es ist vor allen Dingen eben auch eine sehr alte Rebsorte, also sie wird irgendwie schon im 13. Jahrhundert erwähnt und man weiß halt mittlerweile, dass sie für recht viele später entwickelte Rebsorten verantwortlich ist mit als Elternteil. Und man geht halt irgendwie davon aus, dass sie ursprünglich oder ein Vorfahre dieser Rebsorte ursprünglich irgendwie aus Griechenland kommt, wie bei so diversen italienischen Rebsorten, weil halt die Griechen die ersten waren, die irgendwie in Italien angelandet sind und ihre Rebsorten unterm Arm hatten, mit dabei hatten und da eben die ersten Weinberge angelegt haben.
Ja. Riecht wie ein alter Apfel. Wie so ein gelber Apfel, der schon ein bisschen lange in der Ecke liegt, ne?
Ja, genau. Und das ist jetzt natürlich nicht nur die Rebsorte, sondern auch die Art des Ausbaus, ne?
Das wollte ich jetzt fragen. Riechen, ne? Was von der Rebsorte riechen wir denn da? Also kann man die erkennen?
Schwierig, finde ich. Ich finde, es ist vor allen Dingen so ein bisschen die Art, Philippis mit diesem Wein umzugehen, also den Wein auszubauen. Aber wie er das macht, finde ich schon recht geil. Muss ich sagen. Also ich finde den Duft schon extrem attraktiv.
Mürbes Obst, ja. Das ist genau. Echt geil. Also ist fast kurz vorm Vergären. So ein Apfel, ein gelber Apfel kurz vorm Gären. Ja.
Toll. Aber das Schöne ist halt dabei, dass er, es gibt ja auch so, also meistens hat man ja dann so ein bisschen so Fehlnoten auch in der Nase, ne? Wenn der Apfel schon,
Ui.
Wenn der Apfel halt schon irgendwie so ein bisschen faul ist auch, ne?
Ja, ja.
Also so wie ein billiger Cidre oder so, ne? Wo der so faulige Noten mit drin hat. Das ist hier halt gar nicht, sondern es ist wirklich so ein richtig mürber Apfel, auch Quitte, finde ich.
Sehr gut, ja, das ist es, genau.
Apfelquitte dann halt es hat schon, ist schon der apfeligere Teil der Quitte. Dann halt. Ich finde Kräuter fast wie in einem Gin, wie so einem Kräuterauszug. Nicht wie ein Gin, das ist falsch, weil da ist kein Wacholder drin, aber wie so ein Auszug halt, wie so ein Kräuterdestillat.
Ja.
Ein bisschen, nicht so extrem, aber so ein bisschen mit dabei. Und dann. Was ist das denn? Das ist so ein bisschen was auch wie. Bisschen Orangenschalen.
Ja, irgendwie irgendwas Zitrussiges, aber unreif.
Cool.
Unreifes Zitrus, was gibt's denn? Tja, weißt du, auch wieder Pomelo, aber Pomelo ist ja fast geschmacklos. Ja,
ja ist recht.
Aber neutral, das bisschen säuerlicher Geschmack, der in der Pomelo ist und das mal ein bisschen so angezogen oder irgendwie vielleicht sowas.
Ja.
Boah.
Das ist schon super, ne?
Boah.
Ja, das ist der richtig geil.
Auch, der hat aber wirklich im Rachen nochmal so einen richtigen Knall.
Ja.
Respekt. Also ich hatte schon ein bisschen Angst vor dieser Sendung, weil die Weine letztes Mal so mittel waren.
Ja, aber ich habe ja gesagt, die zweite Sendung wird besser.
Ja, hast du. Habe ich nicht mehr gehört.
Also. Ja, also ich meine, das ist jetzt auch das Beste, was man, also es gibt im Weingut noch, vielleicht noch Weine, die noch ein Ticken besser sind, aber das ist schon mit das Beste, was man in Soave bekommt heutzutage. Und das ist halt, das sind auch mit die ältesten Reben im Soave, das sind die höchstgelegenen Reben im Soave, irgendwie so auf 500 Meter etwa. Ja. Das ist der typische Soave Boden, also Basaltboden, haben die da, also vulkanische Böden, bisschen Kalk teilweise auch. Ich glaube, ein bisschen Porphyr auch, aber vor allen Dingen sind es Basaltböden.
Sehr geil.
Und dann eben Rebstöcke, die alt sind, irgendwie 50 Jahre alt und noch so in so einer klassischen Pergola-Erziehung da stehen, so wie man das auch teilweise noch im Südtirol hat. Ne? Mhm. Diese
drunter durchläufst, genau.
Genau, genau. Ja. Und dann halt irgendwie ein Typ, Filippo Filippi, irgendwie, der so urwüchsig ist wie diese Weine auch. Also das ist schon ewig ökologisch geführt, das Weingut.
Ah, du kennst den auch?
Ich habe den mal getroffen,
ja. Cool. Der heißt Filippo Filippi, ja?
Ja, genau.
Na gut.
Ja. Und dann ist halt, was er halt macht, ist, dass er die Weine eben sehr lange im Fass lässt, also hier steht es ja auch schon drauf, ne, 18 Monate, also 18 Monate auf der Hefe, ne? Sui Lievieti. Und das nutzt er halt sozusagen, das kann man ja ganz gut nutzen, um den Wein auch stabil zu machen. Also wenn du den Wein recht trüb mit allen Feinhefen, aber vielleicht auch mit allen anderen Trubstoffen irgendwie, wenn die sauber sind, also wenn der gute analytische Werte hat, dann kannst du den Wein eigentlich mit allem irgendwie im Fass lassen,
ja. Ja,
ohne dass du eben halt vorher filtrierst. Und das wirkt wie ein Antibiotikum.
Dadurch, was heißt denn gute analytische Werte?
Ja, also mikrobakterielle, also man sollte einen Wein immer mikrobakteriell messen, was ja. wie die Gärung verläuft und welche Werte der Wein nachher hat, also dass da keine, nicht die falschen Bakterien im Wein drin sind. Ne? Also ein Wein ist ja ein sehr fragiles Produkt.
Mhm.
Und zwar in seiner gesamten Entstehungszeit eigentlich, weil er eben sehr vielen Bakterien, Pilzen und so weiter ausgesetzt ist.
Aha.
Und da auch recht schnell drauf reagieren kann. Ne? Genauso eben wie auf, wie er eben auch auf Sauerstoff schnell reagiert, ne? Und recht schnell oxidativ wird.
Mhm.
Ne? Beides kann halt für Fehler im Wein sorgen. Und gerade das Mikrobakterielle kann halt auch dafür sorgen, dass ein Wein schnell kippt und sauer wird oder zu essig wird oder es eben verschiedene Fehltöne dann im Wein gibt. Ne? Also wie Kraut, also krautige Noten oder das, was jetzt der Rosé zum Beispiel hat, ist ja für viele Menschen auch ein Fehlton. Also diese Noten von Knallplättchen oder sowas, ne? Von Feuerstein oder
Flint,
so. Das,
ja.
Ne? Mhm. Flint, ja, das hätte man früher grundsätzlich eigentlich als Fehlton gesehen. Heutzutage sehen das viele Weintrinker ein bisschen anders. Die mögen das, also ich mag es auch. Ich sehe das für mich persönlich nicht als Fehlnote an, aber ich kann gut verstehen, wenn Leute ihre Nase ins Glas halten und sagen, nee, das kann ja nicht
hier trinken. Das stinkt ist ja eklig. Hier. So, ne? Heißt das, wir sind schon beim Rosé angelangt? Nein.
Nee. Ich wollte nur noch mal darauf zurückgehen, dass man halt, also wie man Wein halt behandeln kann. Mhm. Es gibt ja viele Weinmacher, die sagen, also ich will eigentlich so wenig Schwefel wie möglich einsetzen. Und jetzt gar nicht, weil Schwefel irgendwie jetzt, also es gab ja immer die Mehr, dass Schwefel für Kopfschmerzen sorgt. Man weiß mittlerweile, ja, dass es eigentlich nicht so ist. Ne?
Den Verdacht hatte ich ja schon immer, dass das nicht so, aber gut.
Ja. Schwefel ist ja so ein bisschen so eine Glaubenssache geworden in der Naturweinszene. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, weil Schwefel Wein halt sehr stark verändert.
Ich wollte gerade sagen, möchte bitte mal einen geschwefelten und ungeschwefelten, also denselben Wein in geschwefelt und ungeschwefelt, gegeneinander trinken.
Das müssen wir auch mal machen.
Ja.
Das müssen wir mal irgendwie in einer der nächsten Sendungen machen. Die nächsten beiden sind ja schon belegt, können wir nachher sagen, aber danach machen wir das mal. Also da muss ich mal was auftreiben. Es ist immer recht schwierig, solche Weine zu finden, dass Winzer eben mit wenig und mit gar keinem Schwefel oder mit normal und mit gar keinem Schwefel arbeiten. Mhm. Aber die Unterschiede in einem Wein sind extrem. Das sind zwei völlig unterschiedliche Weine. Und bei diesem Wein hier merkt man, dass hier da sehr wenig Schwefel drin ist. Ich kann gar nicht genau beschreiben, ich finde es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, wie sich das auswirkt. Ich finde, es hat schon diese Mürbennoten, die hat schon ein bisschen was damit zu tun. Mhm. Häufig sind es auch eher so ein bisschen hopfige Noten, die in so einen Wein reinkommen, wenn er wenig geschwefelt ist. Ich finde, die Weine haben irgendwie so eine andere Energie, aber das ist natürlich eine sehr vage Äußerung dazu. Ne?
Mhm.
Und sie wirken, und das finde ich hier auch, in der Nase immer so ein bisschen süßlicher.
Ja.
Und obwohl der Wein ja komplett trocken ist, also der hat, ich weiß nicht wie viel, 1,5 Gramm Restzucker, also so gut wie gar nichts, hat er in der Nase... hat er gerade in der Nase so eine leichte Süße, finde ich. Und auch das ist ein typisches Anzeichen für einen Wein, der sehr wenig geschwefelt ist.
Okay, muss ich mal drauf achten. Also ungeschwefelt ist in der Nase eher süß, geschwefelt eher nicht.
Ja, finde ich.
Okay.
Ja, würde ich so sagen. Ja. Ach, das ist ein toller Wein. Ich finde den so toll. Das ist, das ist ja auch so ein typischer Wein, der eben mit ein bisschen Zeit im Glas immer besser und besser wird und sich so schön auch verändert. So eine feine Würze drin hat.
Der ist echt schön.
Hier mag ich auch das, auch der hat wieder so ein bisschen was Weiches, aber hier mag ich es. Jetzt lieber als beim Lugana. Da fand ich es nicht so ganz in der Balance, aber hier find ich's gut.
Ja, ist echt schön.
Ja, super.
Ich habe übrigens, ein Hybrid. Ist es ein Hybridbier oder ist es ein Hybridwein? Ja, jetzt bin ich jetzt echt überfragt. Tja. Jedenfalls war vorletzte Woche war Wurst und Bier, ne, Bratwurst und Bier Messe.
Mit Thorsten.
Ja, genau, Messe Veranstaltungsding sie in der Markthalle 9 in Berlin.
Ja, wäre ich gerne hingefahren.
Ja, es war Thorsten meinte nur, nimm ausreichend Geld mit. Sie haben sehr gute Wurstwaren hier im Angebot. Was stimmt? Ich habe hier ein bescheuerter Pastrami und hier, wie heißt nochmal diese Mortadella und Schinken und weiß der Geier was alles gekauft. Und da jedenfalls hat Thorsten ein Hybridbier aufgemacht und zwar ein was steht hinten drauf? Malzgetränk mit Hopfen oder so ähnlich. Nee, Malzgetränk mit Trauben.
Mit Trauben wahrscheinlich, ja. Also eigentlich ein Bier mit Trauben vergoren. Ne?
Ein Bier mit Most, genau. Also Most. erst das Bier irgendwie eingemeischt, dann Most reingeschüttet und dann die Hefe arbeiten lassen oder so ähnlich. Das ist jedenfalls ein Riesling-Bier-Hybrid. Sehr, sehr lecker gewesen. Ja.
Von wem?
Habe ich vergessen, steht nebenan.
Okay.
Steht leider nebenan. Habe ich vergessen. Aber und ich habe es tatsächlich geschafft, noch eine Flasche davon zu ergattern. Das war schon sehr faszinierend, das Zeug. Habe ich vorher noch nie getrunken. Also es ist ein komplett neuer Geschmack gewesen.
Ja, das ist schon spannend auf jeden Fall.
Es gibt ja diese Aventinos von Georg Schneider, also Schneiderweiße. Mhm. Der baut ja auch seinen Doppelbock im Fass aus.
Aber das ist ja was völlig anderes.
Ja, nee, ja auch. Aber es schmeckt halt auch wie ein Bier mit dieser Weinsäure drin irgendwie.
Ach so, also weil das in einem ehemaligen Weinfass ausbaut, oder?
Ich glaube ein Sherryfass, ne? Irgendwie sowas.
Sherryfass. Ja. Ah ja, okay, ja gut.
Also das ist schon ein bisschen so ein ähnlicher Geschmack, wer das schon mal getrunken hat. Also es ist halt auch so bierig, säuerlich, aber dieser Hybrid mit dem Weißwein, das war echt beeindruckend. Also ich muss echt nur sagen. Ja, steht hier eine Flasche rum. Und dann habe ich eine Leberwurst da gekauft. Ich ärgere mich sehr, dass ich nicht mehr davon gekauft habe. Die war fürchterlich teuer, ist von einem kleinen Bauernhof irgendwo im Friesischen. Hockmannshof heißen die.
Hockmannshof.
Hockmannshof.de gibt's auch. Und die, also die schlachten irgendwie jedes Jahr nur 20 Schweine oder sowas und machen daraus dann Essen, unter anderem Leberwurst. Und es gibt von denen eine Leberwurst mit Knickpflaumen. Und Knickpflaumen, okay. Knickpflaume ist ein anderes Wort für Schlehe.
Ah, okay.
Eine Schlehenleberwurst. Mein lieber Herr Gesangsverein, ich habe die in einem weggefressen. Das darf man keinem erzählen, aber war auch nur so ein kleines Glas. Ich habe es wirklich nicht geschafft, die nicht zu essen. Ich habe halt immer weiter noch ein Brot abgeschnitten und noch was Leberwurst drauf und noch ein Brot und noch was Leberwurst. Also wenn du die mal irgendwo siehst, Hockmannshof, Schlehen, also Knickpflaumen, Leberwurst, unglaublich. Da kann ich echt nur sehr empfehlen. Also das.
Ich habe gerade einen Biobauernhof namens Hockmannshof.
Ja, gefunden, das sind die. Die sind das. Ja? Hm? Die sind das. Da musst du mal gucken. Da gibt's dann irgendwo so einen Button mit Online-Shop. Aber letztes Mal, als ich geguckt habe, war es leider ausverkauft.
Aha, ja, muss ich mir mal merken. Danke.
Super, sehr super war das. Oh, und ich war in Köln. Ja. Ich war in Köln ein paar Tage, weil mein Vater Geburtstag hatte. Und bin jetzt endlich mal, trinken wir jetzt eigentlich den Rosé?
Können wir machen. Gut. Wie fand denn der Chat den Philippi eigentlich?
Ich muss mal den Chat fragen. Warte mal, Chat, wo ist er der? Da ist der Chat. Wie fand der Chat den Philippi? In der Nase alter Apfel mit Kräutern. Hat wirklich was Apfliges. So, was jetzt zu essen zu dem Suave, das ich nicht da habe. Der Suave ist schön, wir sprechen ja immer von schmalen und breiten Weinen. Ich finde, der hier hat eine schöne mittlere Breite auf der Zunge. Mhm. Ja, das sagt der Chat.
Okay.
Ja, ich war in Köln und habe es jetzt endlich mal geschafft, in das Worst-Case-Szenario zu gehen.
Ah,
das ist der Zweitladen von der Fetten Kuh. Mhm. Und das ist halt eine alte Metzgerei. Und da gibt's halt dann so Metzgeressen, so Himmel und Erd, Bratwurst, hier noch was, da noch was. Bei mir auf Instagram, wer gucken will, gibt's auch ein Foto von, also ich saß dann und hab gesagt, so, was will man denn jetzt nehmen? Und sagte Thorsten, ja, wenn du einen guten Überblick haben willst, nimmst du einfach das Best-Case-Szenario. Mhm. Das ist dann einmal alles. So, jetzt nur nicht in so riesigen Portionen. Und dann sage ich zu der Kellnerin auch so, ja, bitte, ich nehme einmal das Best-Case-Szenario, bitte. Und die guckt mich an und sagt, alleine? Ich so, ja, tja, das ist sportlich. Ja, also du willst dir vielleicht bei mir auf dem Instagram-Feed das Foto davon angucken. Das war wirklich sportlich. Ich habe danach echt nichts mehr gegessen an dem Tag und bis in die Nacht.
Ach schön, hast du dir was einpacken lassen?
Ich habe es aufgegessen und habe bis in die Nacht ein fürchterliches Völlegefühl mit mir rumgetragen.
Ah, okay.
Aber sehr toller Laden. Also auch ich überlege gerade, es dürfte eine der besten Blutwürste gewesen sein, die ich je gegessen habe in einem Restaurantbetrieb.
Ich krieg direkt Hunger. Das würde jetzt auch alles zu dem Suave passen. Ich habe es vorhin mit Basedaler Schinken und mit einer Fenchelsalami gegessen, also den hier in ein Glas von dem Suave. Also ich habe das dazu gegessen und das ist einfach auch toll. Also es ist wirklich auch ein schöner Schinken- und Wurstwein, dieser Suave.
Das Pastrami-Sandwich ist super im Worst-Case-Szenario, sagt der Chat. Ja, der Pastrami da ist unfassbar.
Okay.
Also, wobei ich auch in der Markthalle ein Pastrami, wer war denn dieser Metzger, von dem der kam, habe ich schon wieder vergessen.
Ach, das hier mit Fritten, oder was?
Ah ja. Das ist genau das mit Fritten, das mit diesen sieben.
Oh wow, okay. Ja.
Und die Blutwurst hatten sie vergessen, die ist da noch nicht mit drauf auf dem Teller.
Okay. Ja, das Pastrami sieht auch gut aus und dann ist da unten Blumenkohl, Kürbis.
Ja
gut,
das war so ein bisschen Gemüse.
Das ist so eine Deko. Genau, die Gemüsebeilagen, Deko, genau. Alles klar. Ja, das sieht gut aus.
Ja, da will man hin. Also wenn du das nächste Mal in Köln bist, geh da essen.
Okay. Ich bin ja viel zu selten in Köln leider. Viel zu selten. Wir müssen auch mal wieder was in Köln machen, oder?
Eine Veranstaltung?
Ja, ich finde schon.
Können wir mal, nochmal sowas Aufwendiges? Nee, oder?
Ist ja schon schön, aber ist halt aufwendig. Da müssen wir mal überlegen. Wir müssen mal in uns gehen.
Lieber irgendwie ein Pittermännchen und an Aachener Weiher setzen oder so.
Ja. Okay, ich hab jetzt mal den
Rosé.
Das ist echt geil, ey. Krasse Scheiße. Okay, das kannst du auch nur wirklich ganz wenigen Leuten vorsetzen.
Wow. Ja. Yo, sehr gut. Sehr gut. Mann. Oh, das ist ja mal. Ne? Das ist.
Das ist schon. Das ist schon eine Ansage.
Das ist eine Erdbeere in Holz in irgendeinem.
Mit Knallplättchen.
Ja.
Und da ist noch was anderes drin. Da ist auch was Bieriges drin, wo wir schon bei dem Thema sind.
Erdbeerbier.
Erdbeerbier.
Belgisches Erdbeerbier. Wow. Boah.
Das ist schon krass. Ja, also das, also wenn da jemand sagt, nee, also das möchte ich jetzt nicht, dann kann ich das verstehen.
Ich möchte von sowas ja immer mehr.
Ja, das ist so wow. Schön, ja, das ist so schön dreckig.
Genau, dreckig ist er. Ja. Ne? Und das ich hätte so gedacht, dreckig, dass der damit aufhört, wenn der mal so, wie lange haben wir denn jetzt im Dekanter?
Ja, dachte 30 ich auch, Minuten, aber nee. Ja, und ich schon länger, aber hört nicht auf.
So.
Hört nicht auf. Also was wir hier haben, ist eigentlich Chiaretto, wenn man so will. Aber da er nicht wirklich so ausgebaut wird wie ein Chiaretto, heißt er auch Chia Otto. Und
das bedeutet 8.
Genau. Ja.
Ja, der Chat sagt, Mutter, sagt im Chat, erinnert an einen modrigen Hauseingang. Genau das. Wobei, eher den modriger Kellereingang, ne? Weil auf dem Erdgeschoss der Moder, der riecht anders als der Moder im Untergeschoss. Weil ja, da ist stimmt. Noch erdiger Moder
dabei. Ja, ist erdig mit dabei, ne? Stimmt. Ja, und die Erdbeere ist eine Walderdbeere und wow, und am Gaumen ist er völlig anders.
Ja.
Aber auch sehr geil.
Ja.
Wow.
Das der kann aber cool. Ruhig, der kann aber noch ein Stündchen im Dekanter vertragen.
Ja, naja. Aber das ist geil.
Irrer
das
Pelz. Ist mal,
also das, was den Wein in der ersten Sendung gefehlt hat,
haben Adam wir hier
fast im Übermaß. Boah. Ist wirklich ein extrem eigener Charakter, dieser.
Ja, aber der Rosé.
Vor allen Dingen, wenn man Chiaretto kennt. Also Chiaretto ist ja einfach sozusagen der Rosé vom Gardasee. Ist der einzige Rosé, der also bei dem sozusagen festgelegt ist, wie er produziert wird, nämlich irgendwie so per Direktpresse und nicht per Sanier, also Auslaugungsverfahren. Normalerweise sind das eben auch Rosés zu 95% oder 99%, die eben so kalt vergoren werden und eben dann also ganz viel Erdbeer, ganz viel Himbeeraroma haben.
Also und, das, was den Rosé eigentlich peinlich macht.
Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Meistens auch so kreidige Noten mit dabei, also was sehr Mineralisches, was die Weine dann sehr frisch macht und echt so zu so Sommerspaßweinen macht. Ne?
Uh-huh.
Es gibt auch Varianten, die echt schön sind, aber das meiste ist halt auch so Dutzendware. Ne? Also das ist halt schon so im Veneto und rund um den Gardasee, dass fast alles, was du da an Weinen hast, irgendwie in sehr erheblichem Maße so Tankware, Dutzendware,
ja.
Ja,
Touristenwein.
Touristenwein und Massenabfertigung ist.
Ja.
Ne? Ich meine, in welchem Weinbaugebiet ist das nicht? Ne? Also es gibt, oder sagen wir mal so, es gibt natürlich sehr viele, in denen das so ist. Letztlich ist es in Rheinhessen auch so. Was wir aus Rheinhessen trinken, sind halt auch nur die oberen 10.000 ist jetzt viel zu viel, aber der obere Bereich. Ne?
Die oberen 10.
Die oberen 10. Der Rest, also ganz, ganz viel ist ja auch heute immer noch Tankware, die da produziert wird und nichtssagend ist. Also insofern, das ist jetzt nicht vom hohen Ross ausgeredet, ja, aber klar. Es ist, Veneto ist schon auch schwierig. Also, da sticht das schon hier heraus. Es ist natürlich auch wieder, ich meine, man merkt es eigentlich an der ganzen Ausbauart, wie beim Filippi, ökologischer Weinbau mit Hang zur Biodynamie.
Ja.
Ich glaube, der hier ist sogar biodynamisch zertifiziert und irgendwie das merkt man diesen Weinen schon auch an. Also nicht nur in dieser ein bisschen schrägen Art und alternativen Art, sondern auch so ein bisschen in der Tiefe der Weine, finde ich. Das ist, hat schon auch was.
Das Interessante ist ja auch, finde ich, die Farbe. Weil die passt halt auch dazu. Ne? Die Farbe ist ja, ja auch irgendwie ja, ja. so ein bisschen genau. falsch. Das ist ja nicht,
ja, das geht ja so ein bisschen ins
so ein heiterer, ins fröhlicher
Farben, ne?
Ja. Ja, so, da ist die ganze so Heiterkeit raus, ne?
Ja, 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 stimmt. Ja, da ist dieses ganze, diese Flash, ja, dieses genau. Flashlight ist ja, da genau. nicht drin, ne? Und Chiaretto kann wirklich so Extremfarben sein, wie, also so, wie soll ich sagen, so rot mit Blautonen, also so ein Rosa mit so Blautönen drin eigentlich, sehr extrem in der Farbe. Das hier, genau, und das hier ist eher kupfertrüb, oder eben auch wie so ein bisschen wie vermatschte Walderdbeere. Ja. Genau.
Ja, wie sein Geruch aber halt auch, ne? Mhm. Ich finde am Gaumen, also meiner ist ziemlich warm mittlerweile. Mhm. Am Gaumen stört mich was.
Okay.
Und zwar ist da der hat eine, wie so eine unreife Erdbeere.
Echt?
Ja, also am hinteren Gaumen sozusagen. Wenn du den so mittig ablaufen lässt, hat der so am hinteren Gaumen sowas von einer unreifen Erdbeere, die da nicht hingehört. Also ist ganz geil, aber
Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, aber ich finde es gerade richtig schön.
Also ja, ist er.
Mir gerade total gut. Also ich kann jetzt auch wirklich.
Nee, das ist nicht unreife. Das ist eine Mischung aus. Also wie ein saures Kinder-M-Eukal.
Okay.
Ich finde aber auch Kinder-M-Eukal extrem scheiße. Vielleicht liegt das auch einfach nur daran, dass ich irgendwie damit nichts Gutes assoziieren kann, aber ja.
Also was er hat, und das finde ich allerdings auch wieder cool, ist ja auch so eine frische Bitterkeit dabei.
Ja, ja. Ja.
Ne? Was ich, also das finde ich auch toll. Auch hier wieder wenig Schwefel. Auch, ich meine, ich weiß nicht, ob es an mir liegt heute, aber ich find ihn auch zunächst einmal wieder recht weich vorne am Gaumen. Und das hinten kriegt er dann irgendwie mehr Druck und mehr Herbe.
Auch da weiß ich wieder, was du meinst, aber ich finde, du bist da ein bisschen zu filmschig heute.
Ja, das kann sein. Vielleicht liegt es einfach daran. Ich hätte es jetzt bei allen drei Weinen in mehr oder weniger ähnlicher Form. Also insofern.
Ja, so wie ich Weihnachten.
Liegt es wahrscheinlich an mir heute.
So wie ich Weihnachten mit meinen Antibiotika erst, was so geil, dieser Eierpunsch. Oh, das ist aber angenehm säuerlich. Alles andere konnte ich überhaupt nicht trinken, aber den abartig gezuckerten Eierpunsch, wo wirklich wildfremde Leute an der Theke zu mir gesagt haben, trink lieber was anderes.
Okay. Ja, das ist krass. Der Villa Calicanto, so heißt ja das Weingut, um das nochmal kurz zu sagen. Also, ich finde das ja deswegen, auch die Sendung, ich wollte das immer mal machen mit dem Gardasee, weil das ja einfach auch so ein beliebtes Urlaubsgebiet ist. Man ist da selber auch schon gewesen. Ich bin da auch schon gewesen und es ist ja schon eine sehr nette Ecke.
Ja.
Nur, dass man halt im Großen und Ganzen einfach recht wenige gute Weine findet. Hm. Und aber es gibt halt so nette Orte und diese Villa Calicantus ist halt so ein netter Ort. Das ist der Typ ist noch relativ jung und hat, der war irgendwie, der hat bei der Bank in Paris gearbeitet und ist irgendwann auf die Idee gekommen, den alten Hof seines Opas zu übernehmen, der aber schon längere Zeit verlassen war. Und das ist halt so eine alte italienische Villa aus dem 19. Jahrhundert, die recht hoch liegt. Mhm. Und wenn du mal auf villacalicantus.italien gehst, also IIT gehst, dann siehst du das halt auch so ein bisschen. Und der hat die irgendwie innerhalb von vielen, vielen Jahren hat er die so nach und nach restauriert. Mittlerweile kann man da sogar Urlaub machen und ich glaube, ich muss das mal irgendwann machen. Das sieht so nett aus.
Oh, das ist hübsch.
Und ich meine, der Typ hat 1,3 Hektar. Das ist der kleinste Erzeuger im gesamten Badolino. Also das ist ja Badolino, ne? Die Ecke. Und macht das halt mittlerweile zertifiziert biodynamisch und kommt damit aber irgendwie über die Runden. Also 1,3 Hektar ist schon, finde ich schon heikel, ne? Das ist echt nicht viel. Aber irgendwie kommt er damit klar und er macht irgendwie eine ganze Reihe echt schöner Weine.
Oder wir müssen reden. At the second floor of the villa, we rent a floor for five people.
Yes.
Zwei Doppelzimmer. Zwei Doppelzimmer, ein Wohnzimmer, ein Badezimmer.
Ja.
Müssen wir mal gucken, die Kinder müssen halt so lange in die Hundepension oder so. Oh, geil, ja.
Ja, wenn ich alle Kinder mitnehme, sind wir ja auch zu fünft.
Nee, das hast du jetzt missverstanden.
Ja, ich weiß. Also ich muss da zweimal hin. Ja. Naja, das ist schon, also es ist einfach, das ist eine sehr, sehr schöne Ecke.
Ja.
Da, muss man schon sagen.
Steht leider kein Preis dabei, sonst.
Nee.
Ist ein bisschen schade, aber gut. Das ist jetzt aber auch schon wieder dieser Wein.
Ja.
Der macht auch wieder so Trinkfluss. Also das ist jetzt auch wieder nichts. Und das ist ja dann doch eher selten, dass man einen Wein hat, über den man einerseits reden will, den man aber andererseits auch saufen will. Ist ja oft so, dass du entweder einen hast zum Saufen oder einen zum Reden.
Wobei wir eigentlich, finde ich, das relativ häufig schaffen in der Sendung.
Stimmt.
Also beides miteinander zu verbinden.
Er ist wirklich geil. Und der wird auch immer besser, je lange der steht. Mhm. Ja.
Ist so. Und der macht auch die Wärme nichts aus. Ne? Also ich meine.
Ich bin auch echt gespannt, was der in so ein paar Tagen noch sagt.
Ja. Ja, das ist schön. Das ist echt ein.
Ich wollte ja tatsächlich versuchen, im Sommer eine Woche an Gardasee zu fahren. Tatsächlich noch. Mal gucken, ob ich es schaffe. Naja.
Ja, würde ich auch gerne. Vielleicht schaffe ich das auch noch.
Ja, dann können wir zusammenfahren.
Ja.
Also ich im Juni.
Juni ist eher schwierig.
Ja, dann nicht. Dann ein andermal. Naja.
Juni ist halt.
Geil. Zweites Glas. Zweites Glas. Erster. Wo ist denn der Wein hin? Ich hab. Da.
Ach, schön, es artet aus.
Nee.
Hier. Nee.
Da ist er. Ich wollte nur den ersten nochmal probieren.
Ja.
Ob der jetzt noch was sagt. Aber wahrscheinlich ja nicht nach dem Knüller.
Ich überlege die ganze Zeit, an welchen Wein mich der Filippi, also der Suave, erinnert. Ich bin aber noch nicht so richtig weit gekommen. Aber
ausgerechnet ich werde dir das sicher nicht sagen können.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee. Ich habe ja immer wenn es so ein Stinker ist, erinnert es mich ja an den ersten Stinker meines Lebens, den du mal angeschleppt hast. Das war dieser Obernshof.
Aber das ist ein ganz anderer Stinker.
Ja, eben, aber jeder Stinker erinnert mich an den. Also es ist halt immer so, ich denke so, das war so ein Erweckungserlebnis damals.
Ja, genau, aber das war ja die volle Bandbreite oder Breitseite an Tankstelle und
nimm mal den
Autowerkstatt.
Nimm noch mal einen Schluck von dem Lugana dazu. Misch das mal.
Dazu, also, ja.
Der macht sich nach dem Filippi auch noch mal sehr, sehr gut.
Okay.
Wird dann so was ganz Schmalbandiges, birnig. Also es ist eine schmalbandige Birne. Schmalbandbirne.
Champagnerbratbirne.
Geil. Den finde ich jetzt richtig geil, weil ich liebe ja auch Birne.
Ja, aber.
Weißt du, was ich mit schmalbandig meine?
Ich kann das jetzt gar nicht mehr gut in der Nase haben, weil es.
Ne, in der Nase, also ich rieche ja nicht so viel.
Ja. In der Nase aber es ist jetzt nach diesen beiden Freakweinen, ist es so dermaßen Mainstream, ne, dass es schon fast wehtut.
Ja.
Obwohl anderen Leuten natürlich genau die anderen beiden Weine wehtun.
Ja, klar. Aber trink davon mal einen Schluck, der ist total klasse. Also das ist so, da willst du jetzt einen Zwölfer für den Sommer haben von.
Genau so ein Wein ist das, ja.
No?
Genau.
Und jetzt, finde ich, merkt man es auch. Nach diesen beiden krassen merkt man es erst richtig. Also es ist wie Birne. Super. Ach. Ich muss aufpassen, dass ich mich hier voll laufen lasse. Obwohl, wir sind ja eh fast zu Ende. Wo, hier, Filippi.
Ja. So. Um das nochmal irgendwie so ganz nebenbei zu sagen. Wir haben jetzt 6 Weine aus dem, im Wesentlichen aus dem Veneto getrunken.
Ja.
Der Lugana ist ja eher Lombardei, aber eben auch nur ein paar Meter weiter entfernt, sozusagen ein paar Kilometer weiter, einmal rund um den Gardasee. Und tatsächlich findet das alles mehr oder weniger um Verona herum statt. Und ich finde, auf der einen Seite ist es eben, zeigt es irgendwie die ganze Bandbreite da, dieser Ecke. Also mit Valpolicella, Amarone haben wir jetzt nicht mit dabei gehabt, aber Amarone ist auch so eine ganz heikle Sache. Die gibt es auch in Toll, so wie Valpolicella eben, in ganz geringem Maße. Und das meiste heutzutage, was so an Amarone und Valpolicella produziert wird, ist halt extrem komprimiert, süß, alkoholisch, fruchtig, wuchtig. So.
Aha, aha.
Und damit aber sehr erfolgreich. Also es ist irgendwie eines der erfolgreichsten Anbaugebiete in Italien, dieses ganze Valpolicella. Und eben sozusagen wie Lugana auf der weißen Seite. Das Ganze zeigt so ein bisschen, dass Italien auf der einen Seite total viel Potenzial hat.
Ja.
Mit seinen Weinen. Das zeigt irgendwie Filippi und diese Villa Calicantus zum Beispiel, was jetzt so die alternativeren Weine angeht. Dieser Calicantus ist eben auch aus, ich glaube, Corvivone gemacht oder Corvina, also ist eine der Valpolicella-Rebsorten eben auch. Und aber auf der anderen Seite hast du halt wirklich extreme Massenware und die Italiener kriegen es aber sehr gut hin, das Zeug halt zu verkaufen. Und
naja, klar,
die irgendwie das Moden zu machen, das ist schon das, faszinierend.
Ja. Das ist aber, ja, das ist halt auch, die haben halt zwei Dinge exportiert, Pizza und Wein. Also das, damit ja, haben die Welt überschwemmt letztendlich und das funktioniert halt super. Also ich bin denen da sehr dankbar für, vor allen Dingen für die Pizza.
ja.
Aber das funktioniert halt in jeder in jeder hintersten Ecke, also du findest ja wirklich überall, wo ich schon war, ich bin jetzt nicht so viel rumgekommen, das weiteste, was ich weg war, war Indonesien, aber selbst da kriegst du an jeder Ecke Pizza, Pasta und Rotwein. Und das haben sie schon, also, ja.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Da muss man denen auch dankbar sein.
Ja, was halt oftmals so ein bisschen verloren geht, ist das wirklich Individuelle der Weine. Das hatten wir jetzt zweimal, finde ich. Das ist bei der ersten Sendung beim Valpolicella nicht so ganz klar geworden, fand ich. Das war nicht der beste Jahrgang, den ich von dem Wein gehabt habe. Der Nachfolgejahrgang wäre eigentlich schöner gewesen. Aber wie auch immer. Auf der einen Seite kriegen sie es ganz gut hin, auf der anderen Seite geht so, häufig halt so ein bisschen das Individuelle verloren. Das konnte man auch ein bisschen bei der Südtirol-Sendung merken, fand ich. Oder bei den dreien, wie unterschiedlich das doch ist so zwischen Mainstream und eher individuelleren Sachen. Ja, das das wollte ich aber auch irgendwie so ein bisschen darstellen, weil es halt auch typisch ist für das gesamte Weinbauland, muss man sagen.
Ja. Grüße aus dem Chat. Guter Wein in Maßen genossen, das ist eine alte Geschichte. Der schadet auch in rauen Mengen nicht. Es gab übrigens gerade auch sehr schön, letzte Woche, glaube ich, habe ich die gelesene Arbeit, waren das Australier oder neuseeländische Forscher, die allen Ernstes nachgemessen haben, ob Bier, also Wein auf Bier, das rate ich dir, Bier auf Wein, ja, das lass sein, ob das stimmt. Ja. Ja, also jeder normale Säufer, also ich kann dir sagen, ist Quatsch, ja, das ist ein völliger Blödsinn, aber wir haben es jetzt auch schwarz auf weiß, die Wissenschaft hat festgestellt, Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das rate ich dir. Ist scheißegal. Also, wenn ich dran denke, packe ich das auch noch in die Shownotes. Ansonsten gibt es das in der nächsten Wissenschaftssendung. Das ist dann auch gut.
Also, was ich halt persönlich nicht kann, ist, wenn ich dann irgendwie Bier oder Wein getrunken habe und dann irgendjemand noch mit irgendwas Prozentigem um die Ecke kommt.
Doch, das kannst du. Ich weiß auch, wie du danach auf Stühlen sitzt. Das habe ich schon häufiger gesehen.
Häufiger?
Mindestens zweimal. Genau.
Zweimal. Genau. Ja, das ist wirklich, das kann ich nicht gut. Also ich kann ja wirklich gut trinken. Ich habe überhaupt kein Problem damit, im Zweifelsfall auch mal 2 Flaschen Wein zu trinken, wenn es sein muss. Aber wenn mir irgendjemand nach Bier oder Wein noch mit einem Schnaps oder einem Whisky oder so um die Ecke kommt, das kann ich eigentlich gar nicht. Das macht keinen Spaß.
Nee, ich habe das Problem habe ich tatsächlich auch neulich an mir festgestellt, dass ich da, den Schnaps hätte ich lassen sollen. Genau, das war, als ich über diese Absperrung gestolpert bin und mir die Rippen geprellt habe, wo ich heute noch Schmerzen habe. Da habe ich einen Schnaps noch getrunken.
Ja. Nee, das mache ich also gar nicht mehr. Eigentlich nicht, aber...
Aber ist eine gute Idee, das einfach zu lassen. Ich meine, ich werde dieses Jahr 50. Ich sollte sowieso so einige Sachen lassen und einige andere Dinge vielleicht beginnen.
Ach Gott, ja.
Aber gut, was denn? Ja, das sehen wir dann. Yoga, Sport, weiß ich nicht.
So, rhythmische rhythmische.
Ist doch Yoga. Also, nee. Ja, rhythmische Sportgymnastik eben. Und jeden
das heißt
Morgen.
So, ne? Rhythmische Sportgymnastik.
Rhythmische Sportgymnastik ist doch hier.
Ich war gerade so ein bisschen.
Aerobic ist das doch, oder nicht?
Ja, aber das ist ja irgendwie auch olympische Disziplin, wo dann irgendwie fünf Frauen in kurzen Röcken mit so Flatterbändern durch die Gegend laufen. Das finde ich schon irgendwie krass.
Ja,
es gibt's auch im Schwimmbecken, habe ich das auch schon mal gesehen.
Im Schwimmbecken, auch schön.
Ja.
Ist das seltsamer als Dressurreiten? Oder ist das das Seltsamste, was ich kenne, ist Dressurreiten.
Ja, voll. Los! Weil das, glaube ich, völlig, völlig gegen die Natur des Pferdes
ist. Keine Ahnung, ob das ist, aber es hat so was Nazimäßiges. Heißt, los, ja. Pferd, lauf nach rechts! Ich zwinge dir meinen Willen auf!
Ja, also ich finde es auch sehr unangenehm, muss ich sagen. Sehr unangenehm.
So.
Ja, also bei der rhythmischer Sportgymnastik, das sind ja Menschen, die machen das freiwillig. Aber ob das Pferd das freiwillig macht, da bin ich mir bis heute nicht so sicher.
Ich auch nicht so. Aber wer weiß es. Ja. Kommen wir zum Ende der Sendung. Nicht ohne darauf hinzuweisen, dass die nächsten beiden Sendungen wir wieder nach Deutschland gehen und Riesling trinken.
Yay. Ja, genau. Und zwar von einem Winzer.
Den du vor ein paar Jahren noch fürchterlich gedisst hast in deinem Blog.
Ich habe ihn nie gedisst. Ich habe nur die kürzeste Weinbeschreibung meines Blogs überhaupt ist über einen Löhrerberg von Martin Tesch. Ja. Genau. Und aber das war gar kein Diss, das war einfach nur, das war einfach auch so eine Spontanvergärungsnote mit viel Gummiabrieb und das habe ich einfach da mal kurz runtergeschrieben, genau. Und ich glaube, es ist das erste Weingut, wir machen das ja jetzt seit 6 Jahren übrigens, seit mehr als 6 Jahren.
Krass.
Die Flaschen. Mhm. Ja, das, ich glaube, das ist das erste Weingut, wo wir sozusagen zurückkehren und mal eine zweite Sendung mit den Weinen machen. Das haben wir bisher noch nie gemacht. Und beim ersten Mal hatten wir ja so eine, von der Literware, glaube ich, irgendwie bis zum...
Stopp mal gerade. Was machst du gerade nebenbei? Surfst du irgendwas? Weil deine Leitung wird gerade scheiße.
Nee, eigentlich nicht. Aber irgendwie hat... irgendwas wollte hier gerade ein Update. Aber ich habe das schon weggeklickt. Nö, ich mache eigentlich gar nichts sonst.
Okay, müssen wir hinterher reparieren, alles klar.
Ja?
Nochmal, ja. Also wie war das? Wir kehren zurück. Stimmt, wir hatten das schon mal, die Literqualität, stimmt. Das war aber eine der ersten Sendungen, die wir gemacht haben, oder?
Ja, ich könnte mal gerade gucken. Aber es ist schon recht lange her, dass wir Teschwein gemacht haben, ja.
Ja.
Kann ich jetzt nachgucken, aber...
Also gefühlt muss das eine der ersten Sendungen gewesen sein, weil das ist so lange her, dass ich von dem mal die Literflaschen hier hatte. Aber egal.
Ja, vielleicht finde ich es gerade, aber... Weingut Tesch, das war die 29. Sendung. Ja, das war 2016, Februar 2016, also genau vor 3 Jahren.
Okay.
Ja. Da haben wir getrunken 1 Liter Spätburgunder, dann den Unplugged und den Kartäuser Riesling. Genau, und jetzt... fand ich das eine gute Idee, das mal wieder zu machen, weil der Martin Tesch halt so eine Lagenbox rausgebracht hat mit 6 Weinen. Also im Prinzip sind es 5 Lagen und nochmal der Unplugged sozusagen als Querschnitt durch alle Weine durch. Und ihm ist es gerade wichtig, sozusagen das auch zu promoten, beziehungsweise einfach zu zeigen, was er hat.
Ja.
Und war ja auch um unser Feedback.
Stimmt, der hatte die ja schon geschickt und gesagt, hier, sag doch mal, ist das eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee? Und wir beide haben dann halt direkt gesagt, machen wir eine Sendung draus.
Und genau, das ist auch das, was wir jetzt machen. Und zwar 2 Sendungen, weil wir immer nur 3 Weine trinken, weil wir es nicht ausufern lassen wollen. Reicht ja auch schon mit 3 Liter Wein. So. Die erste machen wir am 27.03. Das ist wie meistens ein Mittwoch.
Genau.
Und die zweite am 24.04. ist auch wieder ein Mittwoch. Da trinken wir dann jeweils drei Rieslinge. Und wer halt die Box bestellt und das Gefühl hat, die könnte man noch optimieren und gerade sozusagen irgendwie in der Hinsicht optimieren, dass man diesen Lagengedanken noch mal klarer fassen kann, als es jetzt in dieser Box der Fall ist. Das habe ich irgendwie in den Artikel geschrieben, also in den Beitrag geschrieben, mit dem ich diese Sendung auf dem Blog bewerbe sozusagen. Genau, die habe ich jetzt gerade freigeschaltet, okay, sodass man das sehen kann. Die Kiste gibt es bei Tesch direkt im Weingut, 79 Euro inklusive Versand für die 6 Weine. Wie immer haben wir nichts davon, außer dass wir
die Weine für lau kriegen. Ja, und was echt, was du gerade gesagt hast, also Martin Tesch hatte ja tatsächlich explizit darum gebeten, dass wenn irgendjemand meint, man müsste da irgendwas anders machen an der Präsentation dieser Lagen, der will Feedback.
Genau, das kann also auch kritisch sein. Also kritisches Feedback war zum Beispiel, dass ich mir den Daumen aufgeschnitten habe an der Box, als ich sie geöffnet habe, weil die Pappe so scharf geschnitten war. Ja, es gab einen jemanden aus Berlin, hat er mir erzählt, der sich diese Box angeguckt hat und gesagt hat, sag mal, wo kommen die Weine eigentlich her? Und der Martin dann sagte, ja, von mir. Ja, aber wo ist das? Was ist das für ein Anbaugebiet? Und der meinte, ja, das ist doch die Nahe. Ja, steht aber nirgendwo drauf. Und stimmt auch, steht irgendwie nirgendwo drauf. Ja, okay. So Sachen halt. Ja. Ne? Aber eben vor allen Dingen auch sozusagen klar zu machen, das sind irgendwie verschiedene Lagen, die sind zwar vorne auf der Box auch drauf eingezeichnet. Das ist zum Beispiel für mich wieder so eine Sache. Ich finde diese Zeichnung auf der Box irgendwie zu technisch. Die ist mir zu wenig emotional. Aber genau, da kann man ja dann mit dem Chat auch nochmal drüber sprechen. Ganz abgesehen davon, dass ich drei Weine aus der Kiste schon getrunken habe, die muss ich mir irgendwie nachliefern lassen. Ja, das sind wie immer. Ich habe auch den Lyra Berg schon getrunken. Ja, den grünen mit dem Gummiabrieb, wobei er jetzt keinen Gummiabrieb mehr hatte.
In diesem Sinne, dann hören wir uns wieder in einem Monat. Vielen Dank, Christoph.
Vielen Dank, Holger.
Vielen Dank, Chat. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.